Als mein Vater dann auch noch durch einen Verkehrsunfall starb, habe ich einen Vormund vom Jugendamt bekommen und der Mann, der war das Beste, was mir je hat passieren können. Der hat dafür gesorgt, dass ich rauskam aus dem Heim. Der hat gesagt, Heidelore, du bist falsch hier. Und dann sage ich, ja, aber das nützt nichts, wenn ich das sage. Es nützt überhaupt nichts.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ombudschaft Baden-Württemberg. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Heidelore Ramp. Heidelore Ramp ist seit einem halben Jahr circa bei uns auch ehrenamtliche Botschafterin in der Informationsstelle für ehemalige Heimkinder bei Stefanie Brenner, meiner Kollegin, und unterstützt das Landesombudssystem dabei. Frau Ramp hat sehr viele Erfahrungen gemacht und berichtet heute in unserem Podcast darüber. Und wir haben ein spannendes Gespräch vorbereitet mit spannenden Fragen und vielen Einblicken. Frau Ramp, können Sie sich den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, wo sind Sie in welcher Art aktuell tätig bzw. waren tätig und wie sieht eine typische Woche bei Ihnen so aus?
Ja, also wenn ich jetzt mit der Arbeit heute anfange, dann ist die eingeschränkt, weil ich ja natürlich, ich bin Rentnerin und gehe ja sonst keiner Arbeit nach. Und wie schon gesagt wurde, seit kurzer Zeit arbeite ich jetzt auch mit der Ombudschaft gemeinsam. Das mache ich sehr gerne. Habe auch früher schon viel für die ehemaligen Heimkinder gearbeitet. Ja, da käme es jetzt drauf an, was Sie hören möchten. Ich kann ja nicht die ganze Heimgeschichte hier erzählen. Aber natürlich, ich war auch im Heim 5 Jahre in 3 verschiedenen, in 2 kirchlichen Heimen. Muss ich sagen, war es leider schlimmer wie in dem anderen. In dem anderen Heim, in dem guten Heim, da konnte man zur Schule gehen, wo man wollte, also die zum Bezirk passte natürlich, aber in den anderen gab es Heimschulen und da war das gar nicht vorgesehen, dass man da so richtig zur Schule geht und einen Abschluss machen kann. Wenn Arbeit war, dann wurde gearbeitet und wenn Zeit war, wie zum Beispiel im Winter war mehr Zeit wie im Sommer, musste man nicht aufs Feld, dann wurde halt im Winter die Schule durchgeführt, aber es war eben nicht so, wie wenn man jetzt ein Schuljahr beendet hätte oder ein Halbschuljahr. Also es war halt schlimmer für uns Kinder, die da in den Heimen waren. Ich kann jetzt nur noch so dazu sagen, ich hatte Glück in dem mittleren Heim von den 3. Da war das gut, da konnte man auch das Haus verlassen und da war man freier. Und man wurde nicht so, die Erziehung war da natürlich, wie sie früher auch war, aber es gab keine Schläge, was in den kirchlichen Heimen an der Tagesordnung war, einsperren, schlagen. Und ja, also es war schon sehr schlimm. Aber in dem guten Heim war es eben auch so gut, dass ich dort auch noch meinen mittleren Abschluss machen konnte. Ja, und ich kann nur sagen, in dem dritten Heim, da das war das Allerschlimmste, da gab es dann auch diesen sexuellen Übergriff. Aber ich war nur kurz da, habe später, ja, dann, weil in der Zwischenzeit nicht nur meine Mutter gestorben war, sondern auch noch mein Vater, war ich zur Vollwaise geworden und bin dann, Gott sei Dank, an einen, ja, wie will ich das sagen, wunderbaren Menschen, der mein Vormund wurde. Der hat also mich in ganz kurzer Zeit aus dem Heim, hat es hingebracht, dass ich das Heim verlassen konnte, dass ich eine Lehre anfange und beende. Und so bin ich eben seit 1962 in Stuttgart und begleite immer wieder in unterschiedlichen Formen die ehemaligen Heimkinder. Ich war im Beirat beim Sozialministerium in Berlin für die ehemaligen Heimkinder. Auch hier für Baden-Württemberg war ich im Beirat und habe halt so das verfolgt, was mit den Heimkindern ist. Auch in der Anlaufstelle habe ich gearbeitet, als dann endlich das durchging, dass die Heimkinder über einen Fonds ja Geldmittel bekommen konnten. Ich war auch die Einzige in Baden-Württemberg, die eine Petition an den Bundestag gerichtet hat. Und daraufhin auch vor dem Bundestag also vor den zuständigen, ja, wie will ich sagen, was sind das alles, Beamte oder irgendwas, also vor denen konnten wir alle, wir waren dann insgesamt 10 Betroffene, konnten wir da im Bundestag vor den Leuten, die dafür zuständig waren, unser Schicksal ja vorbringen. Und dadurch ist später der Runde Tisch entstanden. Und da habe ich nicht mitgearbeitet, die wollten mich nicht haben. Warum, weiß ich nicht, aber es hat nicht geschadet. Ich bin trotzdem immer dabei geblieben und habe bis zum Schluss und jetzt ja wieder meine Arbeit so gemacht, wie ich gedacht habe, dass sie richtig ist. Habe den Heimkindern geholfen, zu ihren Geldmitteln zu kommen, bin mit ihnen überall hingegangen, habe mit ihnen gemeinsam ihre Unterlagen, damit sie das Geld überhaupt bekommen konnten, zusammengestellt und habe eben da auch wiederum insgesamt 9 Jahre gearbeitet, dass das alles so über die Bühne ging. Es wäre natürlich bestimmt auch ohne mich über die Bühne gegangen, aber für mich war es einfach, ja, ich musste da was machen. Weil das hat mich selber ja auch betroffen und ich wollte natürlich auch, dass solche Heime wie damals, und ich vermute, das ist so, heute nicht mehr gibt, dass die Erziehung ist eine andere und ich hoffe, dass den Kindern heute besser geht, wie es mir ging.
Okay, also Sie haben jetzt ja gesagt, dass Sie in 5 Jahren in 3 verschiedenen Heimen gelebt haben.
Ja.
Und ganz ausschließen oder ganz bewerten, wie jetzt Heime in welchem Zeitraum gewesen sind, das ist ja ganz schwer. Es gibt heutzutage immer noch sehr viele Diskussionen über Themen, zum Beispiel auch geschlossene Unterbringung, freiheitsentziehende Maßnahmen oder Ähnlichem. Und klar, die Thematik heute ist grundlegend ähnlich. Also es gibt immer ein Jugendamt, was die Fallsteuerung hat und es gibt eine Einrichtung, freien Träger und es gibt viele, viele Einrichtungen in Baden-Württemberg und auch in Deutschland, die alle sehr unterschiedlich arbeiten. Und grundsätzlich geht man ja schon davon aus, dass die Qualität besser geworden ist, dass die Erziehung eine andere ist. Und zeitgleich junge Menschen, die aktuell in der stationären Jugendhilfe leben, berichten ja trotzdem noch von Themen oder Problemen. Und deshalb gibt es ja im Grunde genommen auch die Ombudschaft.
Mhm.
Um da die zu adressieren. Können Sie uns noch mal genau den Hergang des Runden Tisches Heimerziehung oder des Beirats, also Sie haben gesagt, Sie waren beim Beirat dabei. Wie kam es dazu? Weil aktuell, das ist jetzt Jahr 2023, wenn man in der Revue mal anschaut, das heißt ungefähr so, es gab dann den Film Die unbarmherzigen Schwestern und daraufhin wurde irgendwann der Runde Tisch Heimerziehung gegründet, aber so ganz genau stimmt das ja dann nicht. Können Sie uns da das noch mal näher bringen, wie das dazu kam, dass Sie nach Berlin eingeladen wurden?
Ja, also ich war schon in Rente. Altersteilzeit habe ich für 3 Jahre gemacht, gezwungenermaßen. Und ich habe abends einmal gezappt durch das Internet und bin auf was gekommen. Heimkinder berichten über ihr Los. Und ich habe mich reingelesen und habe gedacht, das war aus Nordrhein-Westfalen waren die. Da gab es dann aber auch noch was, wo man nicht reinschauen konnte, aber ich war ja selber Heimkind. Und dann habe ich da so ein bisschen was gelesen, was man lesen konnte. Und dann habe ich gedacht, ja, soll ich mich jetzt einmal um das kümmern, weil ich war ja schon quasi zu Hause und habe nicht mehr gearbeitet. Und dann habe ich da angerufen und habe mich durchgefragt, was sie so machen. Und ja, sie finden das nicht in Ordnung, dass das mit den Heimen so gelaufen ist, wie es gelaufen war. Und sie wissen noch nicht wie, aber irgendwas muss da gemacht werden, dass es eine Entschädigung gibt. Und ich habe jetzt zunächst einmal gar nicht an eine Entschädigung gedacht, aber ich habe gedacht, es muss publik werden, wie es damals war, damit es heute anders sein kann. Und dann bin ich aber doch mit dem Zug da nach Nordrhein-Westfalen gefahren zu der Gruppe. Die hatten dann auch so gerade an einem Wochenende Sitzungen, habe mir das alles angehört und habe erst überlegt, ob ich da beitreten soll, aber dann habe ich gedacht, in Baden-Württemberg gibt es vielleicht sowas auch. Und bin dann wieder mit dem Zug nach Hause gefahren und im Zug schon kam mir der Gedanke, wie macht man das, dass das bekannter wird, diese Situation damals in den Heimen. Und so kam es dann, dass ich gedacht habe, ich mache eine Petition. Erst habe ich gedacht, an den Landtag, habe ich auch gemacht. Der Landtag hat mir sofort geantwortet, also innerhalb von einer Woche hatte ich schon eine Antwort, ich solle doch das an den Bundestag richten. Das habe ich dann gemacht, habe ich die Petition an den Bundestag gerichtet und dann ist erst einmal nichts passiert für, ja, möchte mal sagen, ein Jahr. Und dann fast ein Jahr. Dann kam eine Einladung und der bin ich gefolgt und dann habe ich in Berlin, wo wir dann im Bundestag waren, die Leute wieder getroffen, die ich schon vorher da in Nordrhein-Westfalen, einige davon, aber auch einige, die ich nicht kannte. Wir waren insgesamt 10. Wir konnten da vor den, die da zuständig waren für Heimkinder und für Soziales überhaupt, haben wir also dann unser Schicksal, ja, vorgetragen. Ich war auch noch die Erste, die anfangen musste. Das war ein bisschen unangenehm, aber ich habe es gemacht und die anderen dann auch. Insgesamt waren wir 10 und manch einer ist rausgegangen, hat den Saal verlassen, als sie gehört haben, was da alles vorgefallen war in der Zeit. Und es ging ja nur von 1949 bis 1975. Und dann war das zu Ende. Dann hat man mit den einzelnen Menschen, die dazugehört hatten, sprechen können. Die sind auf einem zugekommen. Und ich habe das auch getan. Und dann wusste man aber natürlich nicht, wie es weitergeht zunächst. Ich habe immer gedacht, irgendwas muss ja passieren. Das kann ja nicht einfach so wieder jetzt ruhen. Und habe dann natürlich mitgekriegt, es wird der runde Tisch eingerichtet, habe mich dafür sehr interessiert und auch angerufen und mich wieder vorgestellt und gesagt, ich würde da gerne mitarbeiten, aber das ging aus irgendwelchen Gründen nicht, die ich aber nicht weiß. Und dann wurden aber von den Nordrhein-Westfalen-Leute, die auch da schon beim Vortrag waren, da wurden 2 davon genommen. Die waren dann am runden Tisch, der hat dann gearbeitet, etwas über 2 Jahre. Und dann kam dabei also raus, es muss was gemacht werden. Und wie das dann war, dann kam der Fonds ins Gespräch. Im Nachhinein gesehen war der Fonds vielleicht nicht das ganz Richtige, aber das wusste ja keiner. Als der Fonds dann festgelegt hat, es müsste Anlaufstellen geben, die Heimkinder bekommen irgendeinen finanziellen Ausgleich, zum Beispiel, weil man ja schon auch ich als 12-jähriges Mädchen arbeiten musste wie ein Erwachsener. Und zwar täglich. Schule war ja nicht so sehr wichtig, im ersten Heim nicht. Und dann wurde das so, ja, ausgerechnet. Man musste dann einen Antrag stellen, der war vorgedruckt und mit anderen Papieren unterlegen, wo man wann im Heim war und wie es da war, musste man dann schildern. Die Menschen alle, die konnten ja dort anrufen. Anlaufstelle gab es dann in Baden-Württemberg eine, genau in Stuttgart. Da habe ich mich dann auch vorgestellt und habe mich angeboten, als Hilfe für die anderen mitzuarbeiten. Zunächst hat es nicht so gut geklappt, aber später hat es dann sehr gut geklappt. Ich habe dann auch meine Telefonnummer bekannt gegeben und habe dann insgesamt 39 Heimkinder direkt auch begleitet, von Anfang bis zum Schluss. Ich war auch dabei, wenn sie dann in die Anlaufstelle gegangen sind. Sie wollten das, dass ich dabei bin. Natürlich habe ich auf dieses Geld, was man hätte bekommen können, es gab da 200 Euro für jede Person, die begleitet hat, die habe ich nicht genommen. Ich habe gesagt, das will ich nicht. Ich selbst habe natürlich auch für die 5 Jahre Heim was bekommen und ja, so ging das dann ja 2 Jahre dahin. Ich war dann im Sozialministerium in Berlin im Beirat, ich war im Beirat in Baden-Württemberg und wir haben natürlich da gearbeitet an dem, da gab es dann natürlich auch Nachfragen, wenn die ihre Unterlagen nicht zusammengebracht haben und zum Beispiel ist jemand erkrankt und hat schon einen Antrag gestellt, aber man konnte nicht mehr nachfragen, weil er im Krankenhaus war, schwer erkrankt. Gell? Mhm. Dieser Fonds war im Nachhinein für mich gesehen in Ordnung, aber für viele, die mussten sich natürlich praktisch nochmal total dahingeben, reindenken in das Ganze. Und es ist ja nicht gut, wenn man sich an solche Dinge immer wieder erinnern muss, die eben unschön waren, die Dinge. Für mich war das auch zunächst erst sehr schwierig. Aber als ich dann gesehen habe, dass andere noch viel schlimmer dran waren, habe ich gedacht, da muss man sich durchbeißen. Und deshalb habe ich das dann auch gemacht.
Also der Fonds, das war ja quasi ein großer Geldtopf aus
Bundes, Landes und von den Kirchen.
Okay, alle zusammen.
Beide Kirchen, ja, alle in einen Topf.
Und da haben dann quasi alle Menschen, die betroffen waren von der...
Und es nachweisen konnten.
1949 bis 1975 konnten in einem gewissen Zeitraum Anträge stellen. Aber es war ein begrenzter Zeitraum.
Zwei Jahre.
Von wann bis wann genau?
12 bis 14.
Von 2012 bis 2014. Das heißt, wenn man dann 2015 überhaupt davon erst erfahren hätte, dass es diesen Fonds, den Geldtopf gab, dann quasi war der Antrag dann zu spät.
Ja, danach wurden die Gelder, die übrig geblieben waren, und es sind Gelder übrig geblieben. Das weiß ich, weil ich ja in den Beiräten war. Und da haben wir lange darum noch gekämpft. Auch ich habe noch wieder einen Antrag gestellt, dass man doch das Geld vielleicht für die Gewesenen in dem, was wir heute haben, einer Anlaufstelle für auch ehemalige Heimkinder, ob man es da nicht verwenden könnte. Und das wurde aber alles abgelehnt. Das Geld wurde dann nachher wieder anteilig an die, die es vorher einbezahlt haben, zurückgegeben. Das war natürlich dann, ja, Begrenzung war nicht so sehr gut. Ich habe sehr viel dafür gearbeitet. Ich habe zum Beispiel mit Filmen im ZDF bei Mona Lisa auf die ganze Situation aufmerksam gemacht. Also ich weiß gar nicht, ich habe ganz viel gemacht. Ich bin zum Beispiel, ich habe Plakate geklebt, warst du auch im Heim, dann melde dich und an der Anlaufstelle. Ich habe über den VDK in ganz Württemberg habe ich das erreicht, dass das geschildert wurde, was es gibt. Es gibt eine Anlaufstelle für Heimkinder und sie müssen sich melden bis dann und dann, so lange geht es. Das habe ich auch erreicht. Also ich war schon sehr tätig. Ich habe alle, in allen Bundesländern habe ich alle Ministerpräsidenten angeschrieben und alle Sozialminister und habe darauf aufmerksam gemacht, dass man das publik machen soll. Ich bin bis nach Ludwigsburg an die Tafeln und habe da Schilder hingeklebt, dass alle wussten, alle Gefängnisse in Baden-Württemberg habe ich angerufen und habe mit den Sozialarbeitern und Arbeiterinnen gesprochen. Ich war sogar im Frauengefängnis direkt dort und habe mit der Sozialpädagogin dort gesprochen. Und es ist dann auch so, alle Kirchen habe ich auch, also die waren jetzt nur in Stuttgart, egal ob das die katholische, evangelische oder die jüdische Gemeinde war, ich war bei allen, ich habe alle darauf aufmerksam gemacht, dass es das gibt und dass man das nutzen soll, wenn man jemanden kennt, wo im Heim war, dass man das sagen soll und die Anträge, und habe auch gesagt, ich helfe dabei, wenn ich helfen kann. Und ja, mehr konnte man eigentlich nicht machen, ja, als darauf aufmerksam machen. Und es haben sich ja auch sehr viele gemeldet, gell? Das muss man natürlich im Nachhinein aussagen, aber Geld war trotzdem noch übrig.
Okay. Wissen Sie, wie viele sich gemeldet haben in Baden-Württemberg?
Ich glaube 60.000 oder so.
Okay.
Ja, aber das weiß ich jetzt nicht mehr.
Aber das heißt, also aus dem runden Tisch Heimerziehung in Berlin kam das Ergebnis raus, es braucht diesen Entschädigungsfonds.
Und ja, aber eigentlich kam es aus uns 10 ehemaligen Heimkindern raus. Wenn wir nicht vor dem Bundestag gesprochen hätten, dann wäre kein runder Tisch entstanden. Man muss es so sehen. Mhm. Also das war der Grund. Und ich war ja wohl in Baden-Württemberg die Einzige. In Nordrhein-Westfalen waren da mehr. Weil ich habe da mindestens 3 aus Nordrhein-Westfalen, die ich schon vorher gesehen hatte bei meiner Reise, wo ich dahin gefahren bin, habe ich da wieder gesehen und auch noch andere. Also wir waren insgesamt 10, die ihr Schicksal auf den Tisch gelegt haben. Und dadurch ist der runde Tisch, und nach dem runden Tisch ist der Fonds entstanden. Und das hat dann natürlich auch noch einmal wieder gedauert bis 2012. Dann wurden die Anlaufstellen eingerichtet.
Ja. Und die waren in allen Bundesländern?
Die waren in allen Bundesländern, ja. Und man muss auch dazu sagen, dann zwischenzeitlich ist auch die DDR noch dazu gekommen. Das war aber schon, es war, glaube ich, erst nach dem runden Tisch. Die sind dann auch noch dazu gekommen. Und deshalb waren auch zwei Personen im Innenministerium für die DDR und ich für die Westdeutschland. Wir waren da drin. Allerdings muss man sagen, wir hatten keine Stimmen, wir hatten einen Ombudsmann und der durfte stimmen und wir persönlich waren anwesend, aber durften nicht, wir konnten reden, aber wir durften nicht mit abstimmen. Und der Ombudsmann hat ein beschränktes Mitstimmungsrecht gehabt.
Okay, das heißt, Ihre Sicht, also Sie haben ja stellvertretend für die Betroffenen quasi ja. halt Ihre Sichtweise einbringen können, aber ohne Stimmrecht und dieses Stimmrecht war gebündelt beim Ombudsmann.
Ja, und auch nicht ein volles Stimmrecht. Also er war ja auch allein dann. Ne? Er hat ja für uns zwar gesprochen, ja. aber auch selbst da hat eben, ja, musste man mit leben. Die haben uns natürlich dann auch überstimmt, gell? Weil da war ja in dem Beirat war eine ganze Gruppe von Menschen, also die eben mit der Jugend schon zu tun hatten, aber in der jetzigen Jugend waren da Leute mit drin. Und die Kirchen waren natürlich auch, alle beiden Kirchen waren vertreten und die waren ja natürlich aber auch, die wussten ja schon, wie es früher in den Heimen war. Gell? Und natürlich, als das im Innenministerium schon so war in Berlin, da hat man ja schon gewusst, da war ja der runde Tisch gleichzeitig auch schon tätig. Und es ging ja immer dann auch um Geld. Gell? Und da war das dann natürlich auch schon, ja, die haben zum Beispiel auch nicht zugestimmt, als es darum ging, dass man die Gelder hinterher vielleicht verwenden könnte für eine Ombudschaft weiterhin. Da waren die natürlich dann nicht so dafür. Wir waren da schon dafür. Wir haben das sogar angeregt, dass man es machen soll. Aber das ist halt so, weil man keine Stimme hat oder nur eine Stimme so über einen Ombudsmann, dann ist das halt vielleicht noch einmal ein bisschen anders.
Ja. Ja gut, in Baden-Württemberg gibt es ja das Ombudssystem.
Jetzt, ja.
Jetzt.
Ja, hat ja auch 2020, eine Weile gedauert.
Genau, 2020 kam die Verstetigung, davor eben das Vorgeschaltene, die Projektphase, Projektombudschaft Jugendhilfe. Im Prinzip aber auch nur aufgrund dessen, was halt vorher gewesen ist.
Und ja, natürlich, aber das war ja Grund genug, würde ich sagen, weil wenn man weiß, wie wir früher die Betroffenen alle behandelt wurden und dass man uns zum Teil angelogen hat, man hat ja gearbeitet in den Heimen, dann hat man viele angelogen, das wäre eine Lehre, die sie machen. Dann kamen sie raus und hatten gar nichts, keinen Lehrbrief, kein gar nichts. Besonders bei den Männern war das sehr schlimm und die Mädels hat man aus den Heimen zu irgendwelchen Familien in den Haushalt gebracht. Es gab ganz wenige, die einen, ich gehörte jetzt Gott sei Dank dazu, die einen Schulabschluss hatten. Aber auch nur deshalb, weil dann auch mein Vater mich trotz allem wieder in ein Heim, als ich den Schulabschluss hatte, wollte mich nicht mehr bei sich haben. Und dann hat er mich wieder in ein Heim geschickt, wieder von Diakonissen. Und da war ich eine von wenigen, die einen Schulabschluss hatten. Da stand draußen auch vor der Tür. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Heim für schwer erziehbare Mädchen. Also das Stigma darum, muss ich sagen, habe ich auch 40 Jahre darüber überhaupt nicht gesprochen, weil das war irgendwie ein Makel. Und da habe ich sogar einmal, habe ich bei einer Bewerbung, früher musste man ja immer eine Bewerbung schreiben und das Zeugnis vorlegen, da wurde ich gefragt, warum ich ein Abschlusszeugnis von meiner Schule habe, aus Lörrach, warum ich in Lörrach zur Schule gegangen bin, habe ich gelogen und habe gesagt, wir haben damals in Lörrach gewohnt, aber ich habe nur da gewohnt, nicht wir, sondern ich, aber ich habe gelogen bewusst, weil ich dachte, ich kriege die Stelle nicht, wenn ich die Wahrheit sage. Das war stigmatisiert, das Thema Heim.
Die Stigmatisierung wird ja auch heute immer noch von jungen Menschen angeprangert. Und also es haben sich ja Initiativen gegründet oder sind voll noch am Gründen. Also die nennen sich mittlerweile aus dem Englischen heraus auch Care Leaving, Leaving Care, Care Leaver. Die zum Beispiel ja bereits den Begriff ehemaliges Heimkind absolut ablehnen.
Ja, ich würde auch immer lieber über Betroffene reden. Ich nenne mich selber jetzt nicht mehr. Also ich habe das eigentlich nie gemacht, weil ich ja auch gar nie drüber gesprochen habe. Aber ich würde sagen Betroffene. Das trifft es eher. Und wir haben halt auch festgestellt, dass auch in dem Fonds, das war natürlich schwierig, man wurde behandelt wie ein Kind. Weil ja wir damals, als wir im Heim waren, waren wir Kinder. Als wir die Anträge gestellt haben, waren wir schon lange keine Kinder mehr. Wenn man überlegt, ich war 5 Jahre im Heim von meinem 12. bis zum 17. Lebensjahr. Und da war danach, als davor kam, da waren wir schon lange alle keine Kinder mehr. Trotzdem wurden wir bevormundet. Man hat uns das Geld auch nur gegeben, wenn man Rechnungen vorlegen konnte. Und da waren natürlich auch Dinge genannt, die man damit machen konnte und eben auch, die man nicht machen konnte, wurden abgelehnt. Jetzt hatte man aber vielleicht schon das gekauft oder sich, ja, und dann gab es dann das Geld doch nicht, weil man nicht die richtige Rechnung hatte. Man konnte sich einen Fernseher kaufen, eine Waschmaschine oder einen Kleiderschrank und alles so Dinge, das haben andere Menschen bestimmt, was gut für uns wäre. Mir hat das jetzt nicht so sehr viel ausgemacht, weil ich habe ja Zeit meines Lebens immer gearbeitet und mir ging es jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich habe zum Beispiel meine Implantate davon bezahlt und musste noch drauflegen. Es hat nicht gereicht, das Geld. Aber das will ich jetzt nur sagen, manche haben sich ein Auto gekauft und viele, zum Beispiel Männer, haben nicht darüber nachgedacht. Das Auto konnten sie vielleicht bezahlen, das wurde auch angenommen. Aber ein Auto kostet hinterher auch Steuern und dann mussten die das wieder verkaufen, weil sie das nachher mit ihrem Lohn oder was sie auch immer hatten, meistens ja schon Rente, konnten sie das einfach nicht mehr wuppen. Und manche haben irgendwas gekauft und dann wurde das nicht als würdig anerkannt, weil das nicht in das Schema passte, was die gekauft haben. Urlaube wollten sie gerne machen, viele. Das war natürlich, am Anfang wollten sie es gar nicht genehmigen, dann haben sie es aber doch genehmigt. Solche Dinge haben wir dann beschlossen im Sozialministerium in Berlin. Also nicht beschlossen, sondern wir haben dafür gestimmt. Ja. Also ich als Betroffene, habe gesagt, das kann man doch gut machen. Man kann ja die Rechnungen dann, aber man braucht das Geld ja vorher, wenn man in Urlaub will. Gell? Das war natürlich schon auch wieder schwierig. Also so war es halt im Nachhinein gesehen. Dann nachher, als sie die Behinderten auch, die waren ja auch viel in Heime, als die dann auch was bekommen haben, das war dann vielleicht so 2, 3 Jahre nach uns, da haben sie es besser gemacht. Wohl hat man im Nachhinein schon gesehen, dass das vielleicht nicht das Allerbeste war, was mit dem Fonds. Aber ich würde sagen, trotzdem bin ich froh für alle anderen auch, dass es ihn gegeben hat, wenn es auch schwierig war.
Ja, also kein vollständiger Erfolg auf allen Linien, aber zu dem Zeitpunkt, ja. Vielleicht nicht das Beste, was man erreichen, aber auf jeden Fall schon ein sehr großer Fortschritt.
Ich glaube, niemand konnte rechnen, dass das überhaupt so zustande kommt. Ja. Mein Ansinnen war, dass es bekannt wird. Ich wollte, dass alle Leute wissen oder die es wissen wollen, wie wir behandelt wurden. Ich bin heute noch dafür, dass das in den Schulen bearbeitet wird, dass man den Kindern in den Schulen ab einem bestimmten Alter sagen kann, wie damals die Erziehung war und wie sie heute ist. Ich wollte auch, dass das im Grundgesetz verankert wird, was das so nicht heute nicht mehr gehandelt werden darf in den Heimen. Also das war mir das Allerwichtigste. Natürlich habe ich mich auch gefreut, wo ich das Geld gekriegt habe. Aber es war nicht mein Ansinnen und ich glaube, es war vielleicht von gar keinem von uns 10, wo da vor den Leuten uns ausgebreitet haben, unser Leid ausgebreitet haben. Ich glaube, da hat vielleicht keiner mit Geld gerechnet. Aber es war gut, dass es dann nachher gab.
Das Landesarchiv in Baden-Württemberg hat ja diese Wanderausstellung ja auch aufgebaut.
Da habe ich mitgearbeitet.
Und da ist ja auch, es sind ja über 1 Million Kinder und Jugendliche gewesen, die im Zeitraum von 1949 bis 1975 in Deutschland, gut, damals gab es DDR und BRD, also Westdeutschland, aber im Prinzip Deutschland kann man jetzt dann so sagen. Das ist ja eine riesige Zahl an, ob man es jetzt Betroffene nennt oder...
Ja, also mir wäre es am liebsten Betroffene. Ja, das wäre mir am liebsten. Ja. Also ich nenne mich immer nur, wenn ich darüber spreche, als Betroffene.
Ja, jetzt aktuell, die Kinder und Jugendlichen, die jetzt in der Jugendhilfe dann leben, die würden wahrscheinlich selbst den Begriff Betroffene ablehnen, weil sozusagen impliziert, dass man passiv sozusagen nur nicht selbsttätig sein kann. Und aber ich glaube, so einen wirklich perfekten Begriff gibt es noch nicht. Manche reden davon, Absolventen der Jugendhilfe.
Hinkt auch ein bisschen, gell?
Ja. Also mich hatte damals wirklich schockiert, also ich habe die Wanderausstellung, die habe ich mir auch angeschaut, wirklich diese Begrenztheit, die man an Lebenslaufbahn und Berufslaufbahn halt vorgegeben kriegt. Also das, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist oder war damals, aufs Gymnasium zu gehen, was ja mittlerweile, also 50% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland gehen ja irgendwie dann doch zum Abitur hin.
Ja, das war schon bei mir. Ich war ja in der Realschule, als mein Vater sich entschlossen hat, mich ins Heim zu gehen. Meine Mutter war schon gestorben. Und schon das war eher ein Stigma. Ich habe dann mal nachgefragt im ersten Heim. Ich war ja das erste Mal 3 Wochen eingesperrt, allein in einem Raum, der nur ein Oberlicht hatte. Man konnte von innen kein Licht anmachen. Es war nur eine Pritsche drin und ein Eimer für die Notdurft. Einmal am Abend ist eine Schwester mit mir in den Waschsaal gegangen, da konnte ich dann auch auf die Toilette gehen. Ich habe kein Buch, kein Nichts. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss doch mal wieder in die Schule. Lern du erst mal folgen, dann kann man wieder über Schule reden. Und die Schule ist nur im Winter hat die geklappt. Die hat im Sommer war so gut wie keine Schule. Da ging man aufs Feld. Und hat Rüben, im Herbst hat man die Rüben, oder ich weiß nicht, wann das war. Ich habe Rüben verziehen müssen und ich habe auch einmal einen Sonnenstich bekommen, als man Weizen geerntet hat. Also es war, und ich war 12 Jahre und ziemlich klein damals noch für mein Alter und auch zierlich. Also so viel, also ich bin schon zu Hause gerannt auf die Toilette, wenn meine Mutter Spülwasser eingelaufen hat. Aber das hat mich sehr bereut, dass ich so war, was ich dort halt arbeiten müssen. Das war furchtbar als Kind.
Ja, dann verbaut man ja auch den Kindern und Jugendlichen dann halt jede Chance auf Bildung. Recht auf Bildung ist ja...
Das war dann auch sehr schwierig. Im zweiten Heim war das anders. Da gab es Erzieherinnen. Und da gab es ein Lehrerehepaar, die das Heim geleitet haben, ein blinder Mann und seine Frau. Also das war in Tüllingen bei Lörrach. Das Tüllingen ist ein Berg, das gehört dazu zu Lörrach. Und da war es dann anders. Da gab es auch eine Schule im Heim, aber erstens mal war jeden Tag Schule und nur bis zur 4. Klasse. Dann, wenn man sich entscheiden konnte, ob man Gymnasium oder was man oder bleiben oder was man wollte, dann konnte man in die normale Schule gehen. Das war auch richtig so, weil die Kinder halt auch zu klein für den weiten Schulweg gewesen wären. Wir wurden dann gefahren. Die haben sich dann, weil ich ja so viele Ausfälle hatte aus dem ersten Heim, Schulausfälle, haben die mir natürlich auch kein Zeugnis gegeben und dann haben die sich in meiner alten Schule, von der ich kam, haben die sich informiert über mich und haben noch einmal ein Zeugnis. Ich hatte keine Zeugnisse, mein Vater hat mir die auch nicht geschickt. Ich habe es angemahnt, aber er hat sie nicht geschickt. Und dann haben die das alles gemacht und mit Nachhilfe, in Englisch zum Beispiel, weil ich das ja gar keins mehr hatte, mit Nachhilfe, mit sehr liebevoller Nachhilfe. Dort muss man auch ein bisschen was arbeiten, aber kindgerecht, würde ich sagen. Habe ich dann den Abschluss geschafft. Gell? Und wenn ich den nicht geschafft hätte, dann hätte ich auch hinterher keinen Beruf. Ich habe ja mit 17 erst meine Lehre angefangen, durch den Heimaufenthalt.
Ja, und wenn man den ersten Schritt nicht hat, dann hat man den zweiten nicht.
Ja, und da kommt es dann. Gell? Da kommt es dann. Dann begleitet es einem das ganze Leben. Ne? Und ich weiß ganz viele, die entlassen worden sind. In meiner Zeit, ich war da nicht lange, Gott sei Dank, hat mich... Als mein Vater dann auch noch durch einen Verkehrsunfall starb, bin ich relativ schnell, habe ich einen Vormund vom Jugendamt bekommen und der Mann, der war das Beste, was mir je hat passieren können. Der hat dafür gesorgt, dass ich rauskam aus dem Heim. Der hat gesagt, Heidelore, du bist falsch hier. Und da sage ich, ja, aber das nützt nichts, wenn ich das sage. Das nützt überhaupt nichts. Gell? Und dann hat er dafür gesorgt, dass ich aus diesem Heim, schwer für schwer erziehbare Mädchen, dass ich da innerhalb von ein paar Monaten rauskam, mir eine Lehrstelle besorgt, mit meiner Zustimmung natürlich, als er mich im Lehrlingsheim untergebracht hat, meine Waisenrente auf das Beste begleitet hat, obwohl ich das, aus dem wurde auch der Beitrag für mein Wohnen da bezahlt. Mhm. Aber als ich geheiratet habe, habe ich 3000 Mark auf dem Konto gehabt.
Und das ist wahrscheinlich damals sehr, sehr,
sehr viel Geld. Gewesen. Und, ja. Als ich geheiratet habe, war ich gerade mal 19. Ne? Ich habe ganz schnell geheiratet. Habe viel, viel Glück gehabt in meinem Leben. Also muss ich schon danach. Ja. So schlimm diese Jahre waren, diese 5, so gut war es dann nachher.
Aber das heißt, dann konnten Sie wirklich, als Sie dann in das Lehrlingsheim gezogen sind und die Lehre angefangen haben, ich sage jetzt mal, die Lehre so beginnen, als ob es vorher jetzt nicht das Stigma gab. Sie konnten das da noch.
Ja, die wussten als Einzige, dass ich vom Heim kam.
Okay.
Weil das ja mein Vormund gemacht hat. Gell?
Ja.
Also das heißt, übers Arbeitsamt ging das natürlich. Ich musste einen Test machen, weil ich nicht wusste, was ich werden will. Wollte keine Friseusin, keine Verkäuferin und so. Das wollte ich alles nicht, Kindergärtnerin. Da war ich noch ein bisschen im Ding. Ich wollte, weil mein Vater war ein bekannter Koch. Der hat, Chefkoch war der von einem ganz tollen Hotel und ich wollte da Kaufmann von dem Hotel werden. Und dann hat mir mein Vater aber gesagt, das machst du nicht. Du hast nur lauter Freunde später, die nicht im Hotel oder nur im Hotel arbeiten. Für eine Frau ist das nichts und so. Und das habe ich natürlich auch zu meinem Vormund gesagt, als er mich gefragt hat, was willst du machen. Und dann hat er gesagt, ja, Kauf. Leute gibt es viele, dann wird doch einfach irgendein Kaufmann. Und eben nicht, weil da hätte ich noch mal ein Jahr warten müssen, es durfte mir erst ab 18 lernen. Und so musste ich dann nur 2 Jahre lernen. Das kam dann alles so im Zuge dessen raus, weil ich ja die mittlere Reife hatte, habe ich 2 Jahre gelernt und auch nachher noch eine ganze Zeit in meinem Lehrberuf gearbeitet. Überhaupt habe ich mein ganzes Leben lang gearbeitet. Auch als ich Kinder habe, habe ich halbtags gearbeitet und war 5 Jahre selbstständig, habe ich auch gearbeitet. Ich hätte ohne Arbeit, glaube ich, nicht sein können. Und damals musste man noch seinen Mann fragen, ob man arbeiten darf. Ich glaube, mein Mann wusste das nicht. Ich weiß es nicht, aber er hatte nichts dagegen.
Okay. Ja. Frau Ramp, heute ist die Welt ja deutlich vernetzter als im Zeitraum von 1949 bis 1975. Denken Sie, dass es leichter ist für junge Menschen, sich digital zu vernetzen? Und falls ja, welche Chancen bieten denn die digitalen Medien dazu?
Ja, ich würde denken, sie bieten schon mehr Chancen. Es ist natürlich, man muss natürlich auch achtsam sein, was man veröffentlicht oder was man alles über die neuen, mit den neuen Medien macht. Denke ich, da kann natürlich schon auch mal was schief laufen. Aber vom Grund her finde ich es leichter und dann besser, wenn die Möglichkeit als heutiges Heimkind besteht, sie zu nutzen und man ihnen auch erklärt, was auch dann passieren kann, wenn man mal irgendwas verbreitet, was vielleicht gar nicht so toll ist. Also da würde ich schon sagen, es kann von Nutzen sein, aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man irgendwas verbreitet, was vielleicht gar nicht so gut ist und was einem dann auf die Füße fällt.
Hatten Sie früher in den Heimen Möglichkeiten, sich mit anderen Gruppen oder anderen Heimen zu vernetzen?
Nein, wir hatten überhaupt. Es war immer alles isoliert. Selbst in dem guten Heim, da konnte man sich mit den anderen Kindern, die mit uns in die Schule gingen. Mit denen konnte man sich vernetzen. Die durften einem auch mal besuchen. Wir durften auch mal zum Geburtstag von irgendeinem Mädchen oder Jungen gehen, wenn man eingeladen war. Aber vernetzen war das nicht. In der Schule, da hat man auch im Hof mit allen gesprochen oder so. Aber das gab es überhaupt nicht. Man konnte ja noch nicht mal mit seinen Eltern telefonieren. Die Eltern durften anrufen, auch in dem guten Heim, aber wir selber telefonieren durften nicht. Es wurde uns dann gesagt, dein Vater oder deine Mutter oder die Oma hat angerufen und du sollst auch mal jetzt wieder einen Brief schreiben oder so. Wobei ich jetzt gleich dazu erzählen muss, in den beiden Heimen, nicht im mittleren, sondern davor und danach, wurden die Briefe zensiert und geschwärzt. Und wir durften nur einmal im Monat einen Brief schreiben. Auch die Briefe von den Eltern wurden geschwärzt, wenn was drin stand, was den Schwestern nicht gepasst hat. Also das war noch, sogar dieser Kontakt war nur beschränkt. Wenn, möchte ich jetzt gerade...
Ja, das schockiert mich sehr. Also, das
ist aber so, war so. Wir durften auch nicht... Ich hatte ein Album geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und ich wollte da die Mädchen natürlich reinschreiben lassen. Die durften nur ihren Vornamen da reinschreiben. Und wir hatten nicht die Vornamen, wie wir wirklich hatten. Weil jetzt, wenn es zwei Helgas gab, dann hieß die eine nicht Helga. Nur die eine Helga durfte Helga heißen. Die hieß dann irgendwie anders. Also ich weiß, bei einer Ingrid hieß die andere mal Grit, nur Grit. Und bei zwei Johanna oder Hanna hieß die eine Hanna und die andere durfte Johanna heißen.
Das heißt, das hat die Einrichtung vorgegeben.
Ja, und wir waren immer eine Nummer im ersten und im dritten Heim. Man hatte eine Nummer und am Anfang, bis die den Namen mal so richtig drauf hatten von einem, weil ich heiße Heidelore, das ist ein bisschen länger, zu Hause hat man Heide zu mir gesagt, aber im Heim habe ich das nicht erzählt, dass man Heide. Ich hieß immer Heidelore, das gab es nur eine. Gell? Aber also ich muss sagen, das war schon eigenartig, dass man dann auch noch anders hieß. Und in der ersten Zeit haben sie die Nummer zu einem gesagt. Und es ist seltsam, im ersten Heim hatte ich die Nummer 61. Und im dritten Heim habe ich wieder die Nummer 61. Ich habe mich gefragt, ob die miteinander irgendwie kommuniziert haben. Gell? Aber ich weiß es nicht.
Das ist ja schwerst erniedrigend.
Ja.
Harte Form von Gewalt.
Am Anfang hat die gesagt, nicht Heidelore, sondern du, die 61. So. Ja. Aber nach, sagen wir mal, je einfacher der Name war, meiner war jetzt dann, das ging vielleicht 3 Wochen oder so. Und dann hat man Heidelore zu mir gesagt.
Okay. Aber jetzt zum Beispiel bei der zweiten Johanna, die dann nicht Johanna heißen durfte.
Die hieß dann Hanna.
Der wurde gesagt, du heißt jetzt Hanna.
Und so steht es auch in meinem Album drin. Und kein Nachnamen.
Okay. Und haben sich die Mädchen untereinander dann mit dem richtigen Namen angesprochen?
Ah, nein, nein, nein. Und wir durften ja auch nicht reden. Während der Arbeit Redeverbot. Wir durften nicht reden miteinander. Natürlich hat man immer auf dem Weg, also schon der Toilettengang war ja was ganz Besonderes. Die Schwester hat wir waren in abgeschlossenen Räumen, aber zu vielen. Also ich habe in dem dritten Heim Herrenhemden zunächst genäht. Erst musste ich vielleicht die Ärmel nähen oder aber den Rücken, weil am Anfang war ich noch nicht so versiert. Und später durfte ich dann die Kragen und die Manschetten nähen. Und dann, wenn ich jetzt zur Toilette musste, habe ich gesagt, Schwester Anna, ich muss auf Toilette. Dann ist die aufgestanden, die haben immer so, am Schurz haben die immer so einen Schlüsselbund gehabt. Dann ist die gegangen, hat die Tür aufgeschlossen, hat mich rausgelassen, ist mir nachgelaufen und ist vor der Toilettentür stehen geblieben. Und ich bin auf Toilette. Und dann ist sie wieder mit mir rein und dann hat sie wieder abgeschlossen. Und solange wir draußen waren, war der Raum auch abgeschlossen. So war das. Nachts abgeschlossen. Fenster nur oben, das Oberlicht, im Sommer schräg offen. hast du nicht das Fenster aufmachen können. Das hatte zum Beispiel in dem letzten Heim, gab es Fensterläden aus Holz. Da musste extra jemand abends mit einer Schwester die ganzen Läden zumachen, bevor man in den Raum, wo man schlief, kam. Und dann an den Fenstern waren die Riegel weg. Wie im Gefängnis.
Das klingt fast schon schlimmer als im Gefängnis dann.
Ja, aber war ja Kind. Das heißt, na gut, im drin war ich schon Jugendliche im dritten Heim. Ne? Da war ich ja dann schon 16, als ich überhaupt reinkam.
Ich versuche mal den Übergang zur aktuellen Jugend zu schaffen. Ich hoffe aber ganz stark, dass hier nirgendwo in ganz Deutschland oder Baden-Württemberg solche Sachen aktuell haben. Vom Thema von der aktuellen Jugendhilfe, also ja schon wirklich sehr deutlich, 60 Jahre seitdem vergangen. Haben Sie denn von Ihrer Betrachtungsposition Eindrücke von der aktuellen Jugendhilfe oder haben Sie in den letzten Jahrzehnten Änderungen erlebt oder jetzt von der Distanz auch sehen können, was sich verbessert hat oder was sich grundsätzlich verändert hat?
Ja, was ich weiß, ist, dass es jetzt solche Wohngruppen gibt, die von Erzieher und Pädagogen geleitet werden, dass die Jugendlichen, die da drin sind, auch mit ihren Eltern persönlichen Kontakt haben können, wenn's geboten ist. Und dass die auch oft die Schulen, die sie schon vorher besucht haben, wenn sie vom selben Ort kommen und immer noch da sind, dass sie da die Schulen besuchen können, die sie schon vorher besucht haben. Und dass das so Gruppen sind, so mit manchmal 8, manchmal auch mit 10, manchmal gemischt, manchmal nicht gemischt. Also ich denke schon, dass das einmal schon ein Fortschritt ist für die Jugendlichen. Dann haben sie noch ihre Eltern oder einen Teil ihrer Eltern, je nachdem. Und sie kriegen aber auch vielleicht doch eine Erziehung, die einen anderen Stand hat wie zu Hause. Weil irgendwas ist ja, warum die Jugendlichen früher war das so in Heime kam, bei mir war es der Tod meiner Mutter. Bei anderen war es zum Beispiel, der Vater ist nicht mehr aus dem Krieg heimgekommen und die Mutter musste arbeiten, die konnte sich nicht kümmern. Dann haben die Kinder, je älter sie wurden, haben natürlich gemacht, was sie wollten. Und damals war ja früher schon in meiner Zeit, ja um Gottes Willen, wenn sich ein Mädchen mit 16 die Lippen angemalt hat, dann war sie ja schon abgestempelt. Gell?
Und Sie haben ja im Vorgespräch berichtet, dass Sie aktuell bei verschiedenen Hochschulen auch in Seminaren oder bei Vorlesungen als Gast dabei sind und Ihre Eindrücke schildern. Ja. Und da sind Sie ja im Austausch mit aktuell Studierenden oder eben aktuell in Ausbildung befindenden Erzieherinnen. Was kriegen Sie da für Rückmeldungen von denen?
Also die können das manchmal fast nicht glauben, was ich so erzähle. Die können sich das nicht vorstellen. Ich verstehe das auch, weil da liegen ja Jahre dazwischen. Und ich lasse schon die ganz schlimmen Dinge weg und erzähle die gar nicht, weil ich will die ja auch nicht erschrecken. Und die verstehen auch manchmal nicht, wenn ich immer noch heute sage, auch wenn ich da bin, dass ich einfach möchte, dass diese Ära, die ja nun wirklich nicht schön war, aber dass die auch in die Lehrbücher reinkommt, damit man sieht, was früher war und dass es doch heute auch viel besser sein kann und auch meistens ist. Ich weiß es nicht so, weil ich damit nicht mehr so verbunden bin. Ich kümmere mich jetzt um die gewesenen Heimkinder. Und natürlich habe ich auch schon früher mal verlangt, in Heime zu gehen und war auch in einigen Heimen. Aber die waren früher die Heime und heute sind die Heime anders. Heute gehen die in die Schule und heute machen die eine Lehre oder sogar studieren sie. Also das geht heute alles. Wie es geht, das kann ich nicht beurteilen, weil das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es geht.
Ja, und auch also in dem Kontext Partizipation und Beteiligung ja auch immer, dass die Selbstorganisation von den jungen Menschen selbst gefördert ist. Also viele Einrichtungen haben ja beispielsweise einen Heimrat oder Gruppen haben Gruppensprecher, wählen sich sozusagen, um der Stimme von den Kindern und Jugendlichen halt auch mehr Gewicht zu bringen, beziehungsweise im besten Fall halt auf Augenhöhe
Themen anbringen zu können.
Ja, bei uns im Beirat hier in Baden-Württemberg war auch eine junge Frau im Studium, ich glaube drittes Semester oder so, und die hat uns auch erzählt, dass es natürlich auch schon Probleme gibt, weil wie sie wohnen, gell? Also man ist ja dann, man geht ja aus dem Heim, man weiß gar nicht alles. Also ich, als ich dann aus dem Heim kam, ich war froh, dass ich den Vormund hatte, der mir gesagt hat, da geht's lang, ich habe keinen Ausweis gehabt, ich habe überhaupt eigentlich nicht sehr viel gewusst. Weil man hat auch nicht Radio hören dürfen oder so. Auch Filme waren überhaupt in den zwei Heimen, das erste und das dritte, wo ich war, überhaupt nicht vorgesehen. Da konnte man am normalen Leben wie andere Jugendliche gar nicht teilnehmen. Erst im mittleren Heim, wo ich auch in die andere Schule ging, da habe ich dann auch mit anderen Kindern oder Jugendlichen das erlebt, und da war ich ja auch schon Jugendliche. Aber ich denke, dass es heute vielleicht schon besser ist, gerade durch, wenn es da so Beiräte oder so irgendwas gibt. Gell? Die Sorgen sind ja auch groß. Man kommt mit 18 heute schon, ist man erwachsen, und dann kommt man raus aus dem Heim. Und wenn man schon eine Lehre vielleicht mit 15, 16 angefangen hat, dann muss man eine Wohnung haben. Manchmal wissen die gar nicht, dass sie einen Personalausweis, den kriegt man heute vielleicht auch schon mit 16. Das weiß ich nicht. Mhm. Um das habe ich mich nicht gekümmert. Gell? Ich kümmere mich dann doch immer mehr um die gewesenen Heimkinder.
Ja. Dann habe ich noch die letzte Frage.
Oh.
Sie haben einen Verdienstorden bekommen.
Ja.
Haben Sie sich denn über diese Auszeichnung gefreut?
Zunächst habe ich mich erst mal gewundert, warum bekomme ich jetzt so einen Verdienstorden, und wollte unbedingt rausbringen, wer da dazu beigetragen hat, weil ich weiß, wie es geht, dass man jemand empfiehlt für einen Orden. Das weiß ich, wie es geht. Aus beruflichen Gründen weiß ich das. Da müsste ich ja jemand für mich da tätig geworden sein. Also erst habe ich das ja ein bisschen reserviert betrachtet. Und dann kam ja Corona, und somit wird's auch nicht habe ich es ja auch noch nicht bekommen. Ja, weil ja zu Coronas Zeiten war das ja schwierig. Ich habe dann einmal ein Gespräch gehabt mit dem, wie heißt denn das, wo der Ministerpräsident, der ist doch da oben am Bubenbad irgendwo, ist dem seine Residenz, ne? Da ist doch, wo der untergebracht ist, wo der regiert.
Ein Regierungssitz.
Ja, ja. Also ich war schon drin, aber ja. Ja, aber und da habe ich dann auch mal eine Nachricht, eine telefonische, bekommen, dass das halt jetzt ein bisschen verschoben werden muss, und man weiß auch gar nicht, wie lange. Ja, und als es dann soweit war und ich es bekomme, letztes Jahr im April war das dann, also dann wollte ich eigentlich dahin gehen mit 2, 3 Personen. Und dann hat der Herr auf dem Rathaus hat dann gesagt, Frau Ramm, das ist doch was Besonderes, haben Sie keine Freunde? Dann habe ich gesagt, wieso, soll ich da Freunde mitbringen oder was? Dann hat er gesagt, ja, Sie können. Also letztendlich war es so, dass ich auch ein paar Freunde eingeladen habe, und zum Beispiel auch den blinden Betroffenen und meine ganze Familie mit allem drum und dran. Und es war sehr schön. Was mir schwer gefallen ist, war, meine Rede zu halten. Ich habe natürlich eine Rede vorbereitet, habe sie auch gehalten, aber es ist mir schwer gefallen. Und ich bin so gelobt worden, dass ich immer gedacht habe, vielleicht hört er jetzt endlich auf. Es war mir fast ein bisschen zu viel, aber ich habe mich dann gefreut. Und ja, es war ein schönes Fest. Der Herr Lucha ist auch noch ein bisschen länger geblieben. Ja, und meine Verwandte waren dann da und meine Kinder und auch ein paar Freunde. Also es war ein richtig schönes Fest.
Okay, das heißt, der Sozialminister hat Ihnen den Orden
überreicht? Ja, der hat mir den überreicht, und das wurde mir auch erklärt. Das hing wohl damit zusammen, dass Ministerpräsident seine Frau doch so krank war und mit Krebs im Krankenhaus.
Ah, okay, das heißt, ja. Eigentlich kommt er, also ich kenne mich nicht aus.
Ich hätte es eigentlich vom, ich habe schon zweimal vorher erlebt mit jemand anders und die haben es immer vom Ministerpräsident gekriegt. Aber das ist, deshalb ist das nicht mehr wert oder weniger, gell? Es kriegen ja nur 1000 Personen in Baden-Württemberg und es muss praktisch einer sterben. Dass man, dass wieder eine frei ist.
Ach, das heißt, aktuell leben in Baden-Württemberg 1000
Menschen, wo so ein Orden haben, ja. Und wenn ich dann da ein sterbe, ich habe zu meinen Kindern gesagt, sie sollen mir einen hinterher schmeißen.
Also es ist ein Landesverdienst.
Nicht Bundes, nein, das wäre ja zu viel des Guten. Ne? Aber es ist schon schön, wenn man weiß, dass man sowas gekriegt hat, obwohl ich jetzt nicht so richtig mir erklären kann, den muss man sich doch verdienen. Mhm. Und nur durch ehrenamtliche Arbeit. Deshalb, ich mache ja das auch für mich. Das war mir ein Bedürfnis, das zu tun. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass ich sowas bekomme. Nie.
Ja. Also für die Hörerinnen und Hörer, also in Baden-Württemberg leben 11,1 Millionen Menschen. Ich glaube, jetzt müssen wir mal die Mathematik machen bei 1000. Ich glaube, das ist ein sehr niedriger Bereich, ich glaube 0,01%. Ja. Also das heißt, auf jeden Fall haben Sie den großen Verdienst dann ja geleistet.
Es muss wohl sein, durch die, und das ist natürlich ja auch nur für die Arbeit an den damaligen Heimkindern und so mache ich das ja auch weiter. Ich könnte mich natürlich auch für die heutige Jugend, aber ich glaube, da gibt es jüngere Menschen, die das machen sollen. Und ich bin ja schließlich Betroffene und ich kann am besten da für die Gewesenen etwas vielleicht erreichen.
Ja gut, man kann natürlich die Frage stellen, was wäre, wenn, also die Frage bringt selten wirklich was Konkretes, aber was wäre, wenn Sie die Petitionen halt in den Bundestag nicht gegeben hätten oder in den Landtag zuvor?
Ja, es waren ja noch außer mir noch mal 9 andere. Ne? Wir waren zu 10. Und die waren aus verschiedenen Bundesländern. Ich glaube, nur 2 oder 3 waren, die ich schon gekannt hatte von dem Vording. Aber aus Hessen war noch jemand da. Auch zwei aus Hessen, kann ich mich erinnern. Hatte auch lange Kontakt mit denen. Aber immer nur so, die ganze Zeit vom Fonds war ja auch der AEHD, Arbeitskreis ehemaliger Heimkinder Deutschlands, sehr aktiv. Ich bin auch immer nach Mainz zu den Tagungen gefahren und habe da auch mitgewirkt. Und die haben mich auch gewählt, dass ich, war das Angebot vom Sozialministerium in Berlin, die ja die ganze Sache so geführt haben. Und die haben jemand Betroffenes wollen. Und dann waren zunächst 2 Männer von dem AEHD dort. Und die haben gedacht, sie verdienen da das große Geld. Das war natürlich nicht so. Da hat man kein Geld verdient. Die Fahrt wurde bezahlt und wenn eine Übernachtung notwendig war, wurde auch die bezahlt. Aber da ist man nicht entlohnt worden und das hätte ich ja auch niemals erwartet. Und deshalb habe ich das dann ja auch, dann bin ich gewählt worden, weil die Männer wollten das nicht mehr machen. Und dann habe ich mich halt auch gemeldet, wer sich zur Wahl stellt, wird aus diesem Kreis, wollten die jemand haben. Und dann habe ich mich zur Wahl gestellt und dann habe ich das 5 Jahre gemacht.
Ja. Und wenn Sie jetzt, also jetzt letztes Jahr haben Sie den Orden bekommen als Auszeichnung für Ihr Engagement. Wenn Sie zurückblicken, Sie haben ja gesagt, 2006 haben Sie angefangen und haben sich sozusagen entschieden, okay, ich möchte etwas sagen, ich möchte von dem Thema, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, kommunizieren, nach außen publik machen, ich möchte mich einsetzen für andere. Sind Sie so, bereuen Sie ein bisschen den Schritt oder sind Sie absolut, das war genau das Richtige zu dem Zeitpunkt?
Das war genau das Richtige. Ich bereue nichts.
Okay. Gut, dann Frau Rand, vielen, vielen Dank für Ihre Offenheit.
Bitte schön.
Antworten auf die Fragen und vielen Dank fürs Gespräch.
Bitte schön.
Ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer genauso begeistert von Ihnen und Ihrer Geschichte sind und teilweise auch schockiert über die Umstände von den Zuständen. Und freue mich auf weitere Gespräche. Ja. Vielen, vielen Dank.
Ich euch auch.
Dankeschön.